Wahrscheinlich ist ja die Frage nach Gut und Böse so alt wie das Denken überhaupt. Warum unterscheiden wir in Gut und Böse?
Wir versuchen ja, unsere Gesellschaft zu organisieren. Wir versuchen, unser Zusammenleben möglich zu machen. Und dafür brauchen wir eine Art und Weise, über das Verhalten anderer und auch unser eigenes Verhalten zu sprechen und gemeinsam auszuhandeln, nach welchen Normen, Regeln und Werten wir handeln wollen. Und wenn wir ganz allgemein sagen wollen, diese Person da, mit der sollte man wenig zu tun haben, die ist nicht vertrauenswürdig oder auf die würde ich mich nicht einlassen, dann benutzen wir sozusagen dieses ganz allgemeine, sehr abstrakte Wort Böse. Und wenn wir das Gegenteil sagen wollen, mit dem kannst du dich einlassen, dem kannst du vertrauen, die Person ist ein guter Kooperationspartner, dann benutzen wir das Wort Gut. Das sind jetzt sehr allgemeine Begriffe, anders als konkretere Bewertungen, wie zum Beispiel mutig oder freundlich oder großzügig oder geizig oder sowas in der Art. Damit sagen wir einfach Gut und Böse. Ganz im Allgemeinen, das ist jemand, den du in deiner Nähe haben willst und das ist jemand, den du vermeiden möchtest.
Aber es sind ja schon zwei sehr große Kategorien. Woran machen wir das denn fest, was gut und was böse ist?
Natürlich, wir sehen auch, dass das nicht in allen Gesellschaften gleich häufig ist. Also in kleineren, weniger komplexen Gesellschaften werden eher die konkreten Begriffe benutzt, wie eben zum Beispiel, mit dem kann man gut Abendessen oder eher situativ und konkreter auf das Verhalten bezogen. Und in größeren Gesellschaften, in denen man mehr zu tun hat mit erstens mit mehr Menschen überhaupt und auch mit mehr Fremden, denen man vielleicht nie wieder begegnet. Da benutzt man diese Begriffe, um sozusagen anzudeuten, da ist einfach eine ganz dicke rote Flagge drauf gewissermaßen und die Person würde ich aus meinem Leben raushalten.
Es ist ja was ganz Individuelles, was wir als gut und böse bezeichnen. Woran liegt das? Also wie sich meine Moral ausbildet?
Der Eindruck, dass unsere Moral individuell ist, der entsteht dadurch, dass wir in der Regel gar nicht über unsere Moral nachdenken und das nur dann tun, wenn schon Uneinigkeit entstanden ist. Das heißt, unsere Moral ist sozusagen in 99,9% der Fälle ist die im Hintergrund und trägt unsere sozialen Interaktionen. Und nur wenn das schon strittig wird, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, sodass sozusagen wir den Scheinwerfer immer nur auf die individuellen Meinungsverschiedenheiten richten. Deswegen kommt uns unsere Moral individuell vor, aber das ist der Ausnahmefall und nicht der Regelfall. Und auch der Relativismusverdacht ist unbegründet. Das hieße ja, dass sozusagen die eine Kultur oder die eine geschichtliche Epoche und die andere geschichtliche Epoche, dass die irgendwie radikal unterschiedliche Wert- und Moralsysteme hätten. Das ist nicht der Fall. Nun, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man mit radikal unterschiedlich meint. Natürlich haben die USA und Nordkorea sehr, sehr, sehr unterschiedliche Moralsysteme und auch Prioritäten. Zum Beispiel, wie wichtig individuelle Freiheit versus den Ansprüchen des Kollektivs zu nehmen sind. Das gibt es schon. Aber wir sehen, dass das in der Regel Unterschiede sind in den Prioritäten und wie die gesetzt werden. Es ist ja nicht so, dass wir keine Ahnung haben, wie das Wertesystem in Nordkorea funktioniert. Wir erkennen das schon als ein menschliches Wertesystem und halten nur die Prioritäten, wie die gesetzt werden und auch wie die politisch umgesetzt werden, für problematisch oder sogar verwerflich. Aber einen radikalen Unterschied, wie zum Beispiel zwischen verschiedenen Spezies oder sowas in der Art, den gibt es also bei Menschen nicht. Deswegen fundamental ist unsere Moral nicht relativ, sondern es gibt universelle Werte zwischen uns Menschen und die kann man auch in empirischen Studien untersuchen und genau angeben, was das für Werte sind.
Aber diese Werte, für die man eintritt, haben die sich nicht über die Zeit verändert? Und damit eben auch die Moralvorstellungen?
Also unsere fundamentalen menschlichen Werte haben sich wenig verändert über die Zeit. Es gibt in allen Gesellschaften, ob man Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückgeht, ob man große, moderne Industriegesellschaften und Wissensgesellschaften anguckt oder Kleinstgesellschaften im brasilianischen Regenwald. In allen diesen Gesellschaften gibt es auf der allgemeinsten, fundamentalsten Ebene die gleichen Werte. In allen diesen Gesellschaften gibt es ein Verständnis von Kooperation, hilfsbereit sein, anderen Menschen nicht unnötig Schaden zuzufügen. Es gibt ein Verständnis davon, dass man nicht übervorteilt und ausgenutzt werden will, dass Menschen, die gegen die sozialen Regeln verstoßen, auch sanktioniert werden müssen. Es gibt überall ein gewisses Verständnis von Eigentum und Besitz. Es gibt überall ein Verständnis von Gerechtigkeit und Fairness, dass Menschen angemessen behandelt werden sollen, dass es einen Unterschied gibt zwischen manchen Menschen, die vielleicht etwas Besonderes verdienen, manche Menschen, die etwas Besonderes benötigen und so weiter und so weiter. Es gibt in allen Gesellschaften ein Verständnis für die Unterscheidung zwischen Schaden, den man jemandem absichtlich zugefügt hat und Schaden, den man jemandem unabsichtlich zugefügt hat. Es gibt in allen Gesellschaften auch ein Verständnis davon, dass gewisse existenzielle Themen, zum Beispiel Essen, Sexualität, Geburt, Tod und so weiter, dass die eine besondere Sensibilität verlangen. Also es gibt eine ganz, ganz, ganz lange Liste von Werten, die wir teilen. Nochmal, da gibt es große Unterschiede in den Prioritäten, die da gesetzt werden. Das heißt, auch wenn alle Gesellschaften anerkennen, dass individuelle Freiheit irgendwie wichtig ist und irgendwie moralisch berücksichtigt werden sollte, gibt es natürlich manche Gesellschaften, in denen zum Beispiel die Freiheiten von Frauen sehr stark eingeschränkt werden. Also diese Unterschiede gibt es natürlich. Es gibt auch manche Gesellschaften, in denen das politische System deutlich ungerechter gestaltet ist als in anderen Gesellschaften. Aber fundamental gibt es da eigentlich relativ wenig Variation. Und es lohnt sich, daran zu erinnern, weil man natürlich auch die Möglichkeit von interkultureller Verständigung nicht im Vorhinein gewissermaßen schon verunmöglichen will oder abschneiden will. Und deswegen lohnt es sich darauf zu beharren, dass es geteilte Werte und Normen überall gibt. Und was sich dann verändert über die Jahrhunderte und Jahrtausende, denn das gibt es ja auch, moralischen Wandel, hängt oft damit zusammen, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Also Gesellschaften werden größer, Gesellschaften verändern sich technologisch, Gesellschaften entwickeln sich wirtschaftlich, Gesellschaften verändern ihre politischen Strukturen und dann diesen Entwicklungen entsprechend oder auch nachfolgend verändern sich dann auch oft unsere Werte. Aber das hat nichts damit zu tun, dass sich sozusagen die fundamentalen Werte verändern, sondern nur die Umsetzung dieser fundamentalen Werte ist in der Regel dann eine andere.
Schon mit den 10 Geboten gab es ja eine Art Leitfaden für Gut und Böse. Ist man denn wirklich ein guter Mensch, wenn man sich an alles hält?
Man ist natürlich kein guter Mensch, wenn man sich rigide an alle Normen hält. In der Moralphilosophie bezeichnet man das manchmal als Fetischismus, als Normenfetischismus. Also wenn man sagt, hier habe ich meinen Verhaltenskodex gewissermaßen und danach handle ich jetzt, komme was wolle. In der Regel verlangt ein tugendhafter Mensch zu sein, verlangt auch, dass man so ein bisschen seinen Kopf gebraucht und sein Urteilsvermögen benutzt. Also so ein bisschen kontextsensibel auch entscheidet. Zweitens ist die 10 Gebote, natürlich sind da gewisse Ideen drin ausgedrückt, die wir auch heute noch im Großen und Ganzen für richtig halten. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen und so weiter und so weiter. Andere dieser Regeln halten wir für weniger zeitgemäß. Ist mir zum Beispiel weniger wichtig, ob jemand sich ein Bildnis Gottes macht oder sowas in der Art. Das ist jetzt meines Erachtens nicht auf derselben Ebene wie Mord und Totschlag. Die Geschichte der 10 Gebote ist ja keine Geschichte davon, wie eine Gruppe von Menschen sozusagen zum ersten Mal rausgefunden hat, dass Mord und Diebstahl falsch sind. Das kann ja auch gar nicht sein, denn sonst wären die Israeliten ja überhaupt niemals zum Berg Sinai gekommen, wenn das denen unbekannt gewesen wäre gewissermaßen. Stattdessen, was wir sehen ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte menschlicher Gesellschaften, und das war nicht nur im Mittleren Osten so, sondern überall auf der Welt, wenn bestimmte Entwicklungen eingetreten sind, so vor ein paar tausend Jahren, die darin bestanden, dass wir eine Umstellung durchgemacht haben von einem nomadischen Jäger-Sammler-Lebensstil, jetzt mal ganz grob gesprochen, hin zu einem grundsätzlich sesshaften Lebensstil, dann hat das in der Regel auch dazu geführt, dass die Gruppen, in denen wir lebten, größer geworden sind. Manchmal viele tausend Mitglieder sogar hatten auf einmal. Die ersten Wellen der Urbanisierung und Verstädterung gab es. Dann gab es Städte, die hatten vielleicht 10.000 Einwohner, vielleicht sogar 50.000 Einwohner. Und in dem Moment wird der Koordinationsbedarf in diesen Gesellschaften so groß, dass man anfangen muss, die Regeln, nach denen man leben will, aufzuschreiben. Das heißt, die 10 Gebote sind keine Geschichte davon, dass eine Gruppe von Menschen oder ein Volk rausfindet, dass Mord falsch ist, sondern dass die Regeln aufgeschrieben werden. Und es soll betonen, wie wichtig das ist, dass die moralischen Regeln auch sozusagen geteiltes Wissen sind. Denn wenn der Koordinationsbedarf steigt, dann muss man eben genau wissen, auch wie man Konflikte beilegt. Und wir finden eben auch in anderen Kodizes, zum Beispiel im Codex Hammurabi, der in Paris steht, Steinplatten, auf denen sehr detaillierte Regeln aufgeschrieben sind. Also zum Beispiel, was schulde ich einem anderen, wenn ich den Nasenring des Ochsen rausreiße und den Ochsen verletze oder sowas in der Art? Wie viele Schekel muss ich dann als Kompensation zahlen gewissermaßen? Das ist die Rolle von diesen aufgeschriebenen Geboten gewissermaßen.
Okay, jetzt habe ich aufgeschriebene Gebote. Es gibt Menschen, die verhalten sich regelkonform, aber das machen die ja nicht unbedingt, weil sie davon überzeugt sind. Da gibt es ja auch immer einen großen Anteil von Eigennutz. Wie erkenne ich denn, ob jemand gut ist?
Wir haben sehr fein eingestellte Wahrnehmungsorgane dafür. Wir sind nicht so leicht übers Ohr zu hauen. Und in der Regel merken wir, wenn wir übervorteilt werden sollen, wenn wir strategisch ausgenutzt werden sollen, wenn wir manipuliert werden. Natürlich nicht immer, aber im Regelfall ist es so, dass es sozusagen auch in unserer evolutionären Geschichte eine Art Wettrüsten aus manipuliert werden und Manipulationsversuche abwehren wollen gab gewissermaßen. Das heißt, unsere Fähigkeit, nicht betrogen zu werden und nicht getäuscht zu werden, die ist ganz gut ausgebildet. Und wir erkennen das in der Regel intuitiv, so wie wir auch grammatische Schnitzer intuitiv erkennen, ohne dass wir die grammatischen Regeln genau erklären oder ausbuchstabieren könnten.
Ich spreche mit dem Philosophen Hanno Sauer hier im rbb24 Inforadio. Er hat das Buch geschrieben Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Und in seinem neuen Buch geht es um Klasse, die Entstehung von oben und unten. Gut und Böse finden wir in unterschiedlichen Kategorien. Also man kann auch von Reich und Arm sprechen. Auch da sieht man oft Gut und Böse drin, eben auch oben und unten. Auch in der Politik gibt es Gut und Böse und oft wird von uns verlangt, uns auf eine Seite zu schlagen. Wie sinnvoll ist das?
Grundsätzlich sind wir Menschen sehr, sehr, sehr gruppenorientierte Wesen. Das heißt, wir sehen die soziale Welt als ein Wir und die, also wir, die zu uns gehören. Und die anderen, die Fremden, die zu anderen Gruppen gehören und sind auch oft sehr skeptisch gegenüber anderen Gruppen. Und dann gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wie man diese Unterscheidung zwischen wir und denen treffen kann. Und eine davon ist natürlich klassenbasiert. Also man kann sozusagen sagen, wir, das sind vielleicht Menschen mit einem bestimmten sozioökonomischen Status und Menschen mit einem anderen sozioökonomischen Status wären dann die. Und hier ist es auch klassischerweise oft so gewesen, dass dann die jeweils andere Gruppe feindselig oder skeptisch betrachtet wird und manchmal sogar auch dämonisiert wird. Also es gibt ja viele Fälle, in denen sozusagen die Unterschicht dämonisiert wird und als faul und verantwortungslos und delinquent betrachtet wird. Und umgekehrt gibt es auch den gleichen Fall, dass die Oberschicht als dekadent und verwahrlost und selbstsüchtig und psychopathisch betrachtet wird. Also es gibt auch immer diese Form von moralisch-ethischer Dämonisierung, die sich abbilden kann auf die Unterscheidung zwischen sozioökonomisch hoher Status und sozioökonomisch niedriger Status.
Sie haben von der Dämonisierung gesprochen. Da gibt es ja ein Beispiel in der Politik. Donald Trump, der dämonisiert auch sehr gern. Also alles, was er ablehnt, ist automatisch böse. Auch George W. Bush, der sprach damals schon im Zusammenhang mit dem Terrorismus vom 11. September von der Achse des Bösen. Warum dient das vielleicht auch zu dämonisieren und in Gut und Böse zu unterscheiden?
Das ist oft problematisch, wie man an diesen Beispielen auch sieht. Aber natürlich, Dämonisierung nach außen begünstigt Solidarität nach innen. In vielen Fällen lässt sich das auch komplett harmlos ausnutzen. Also wenn man so an englische Privatschulen oder die Harry Potter-Welt denkt, da werden erstmal alle Schüler in sozusagen etwas kleinere Gruppen, in eigene Colleges mit eigenen Symbolen und Farben und so weiter eingeordnet. Und dann sagt man so, die anderen Colleges oder die anderen Häuser, mit denen steht ihr jetzt im Wettbewerb gewissermaßen. Dann versucht man diesen Wettbewerb einigermaßen harmlos zu gestalten, zum Beispiel im Sport oder mit den Noten und so weiter und so weiter. Und man versucht sozusagen daraus Solidarität zu erzeugen, damit die eigene Gruppe in dem eigenen Wohnhaus gut funktioniert. Und andererseits versucht man zu lobenswerten Handlungen zu motivieren. Dann ist das erstmal ganz okay. Also wir kanalisieren gewissermaßen unsere Wir-Die-Psychologie und unsere Fähigkeit, andere Gruppen zu dämonisieren, die kanalisieren wir in nützliche Richtungen. Das kann man machen. Aber gleichzeitig sieht man natürlich auch immer und immer und immer wieder, dass es politisch eben enorm opportun ist, andere Gruppen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Zum Beispiel, um die Kriege zu rechtfertigen, die man führen will, oder um die politischen Maßnahmen, die man durchführen will, populärer zu machen. Und deswegen fangen dann eben Politiker auch an, von der Achse des Bösen zu sprechen. Aber das gibt es auch natürlich innerhalb von Ländern. Eben zum Beispiel, wenn man sagt, wir müssen jetzt Sozialleistungen kürzen, weil die faule Unterschicht nicht mehr arbeiten will oder sowas. Na, das ist auch so ein Topos, den man immer und immer wieder hört.
Etwas, was wir jeden Tag erleben, also zumindest wenn wir in die Kommentarspalten von Online-Zeitungsartikeln schauen, Social-Media-Plattformen, da findet ja längst mehr als nur ein Kampf darüber statt, wer gut und böse ist. Da geht es um Deutungshoheit, wer hat die besseren moralischen Ansprüche. Und da gibt es eine Unerbittlichkeit, eine Forderung, sich zu bekennen, sich für eine Seite zu entscheiden, sich solidarisch zu zeigen. Aber dann natürlich auch bitte mit den richtigen Worten. Das erleben wir gerade immer wieder. Sind wir heute moralischer als früher?
Also ich glaube, einerseits gab es da schon einen Strukturwandel des Moralismus in unserer Gesellschaft. Soziale Medien sind ja wirklich etwas genuin Neues. Das gab es ja nicht vor 20 Jahren. Und da haben gewisse Veränderungen stattgefunden und es ist interessant zu verstehen, worin diese Veränderungen genau bestehen. Gleichzeitig möchte ich auch daran erinnern, dass unsere Gegenwart den Moralismus und auch die Überhitzung des moralischen Diskurses und auch die Figur des Moralapostels nicht erfunden hat. Man muss sich ja nur mal fragen, wann waren denn angeblich diese weniger moralistischen Zeiten? Waren die zur Zeit der Finanzkrise 2007, 8, 9? Waren die nach dem 11. September? Waren die zu Clintons Zeiten mit Monica Lewinsky? Waren die zu Wendezeiten? Waren die in den 70ern mit dem RAF-Terrorismus, in den 60ern mit der Studentenrevolution, in den 50ern mit der Nachkriegsspießigkeit und so weiter und so weiter? Egal welche Generation, Epoche oder sogar welches Jahrzehnt wir angucken, wir finden immer eigene Themen, die moralistisch aufgeladen werden.
Die Philosophie, die hat ja unterschiedliche Konzepte zu Gut und Böse. Also da könnten Sie jetzt wahrscheinlich eine Stunde referieren.
Zum Beispiel viele Stunden.
Immanuel Kant habe ich mir da rausgesucht. Zum Beispiel, der sah im Menschen etwas radikal Böses. Heißt auch, unsere moralischen Ansprüche würden wir zurückstellen, sobald es uns selbst nutzt. Also ich kann mir vorstellen, das hat doch jeder schon mal gemacht.
Also da muss ich erstmal so ein bisschen den lieben Immanuel in Schutz nehmen. Einmal war natürlich Immanuel Kant jemand, der gemeint hat, dass die Moral real ist und dass sie auch universell ist und dass jedes vernünftige Wesen das einsieht, dass es bestimmte moralische Standards gibt, nach denen man handeln soll. Kant hätte gleichzeitig zugegeben, kann sein, dass das selten passiert oder wir können uns nie ganz sicher sein, ob es überhaupt jemals passiert, dass jemand sich an diesen moralischen Standards orientiert. Aber wir wissen, dass es sie gibt und wir wissen auch, dass die gelten. Gleichzeitig hat Kant aber auch gesagt, aus so einem krummen Holze, wie der Mensch gemacht ist, ist noch nie etwas ganz Gerades gezimmert worden. Also wir sind allemal Sünder und wir sind immer in Versuchung, auch zum eigenen Vorteil zu handeln oder faul zu sein und sozusagen diese moralischen Regeln, die wir grundsätzlich anerkennen, zu verletzen. Diese Versuchung besteht immer und wir gehen dieser Versuchung oft auch leider nach. Das meinte Kant mit radikal böse. Also unsere menschliche Natur ist so, dass die grundsätzlich sehr verführbar ist und sehr, sehr, sehr leicht vom rechten Weg abkommt. Gleichzeitig war Kant der Meinung, dass es das echte Böse, dass das vielleicht etwas ist, was es auch gar nicht gibt. Und in der Tat, es fällt uns ja schwer, Menschen zu finden, die wirklich sozusagen satanisch sind. Also böse zu sein, das heißt ja nicht, dass man weiß, was das Gute wäre, aber sich sozusagen aus Kurzsichtigkeit oder Selbstinteresse oder Willensschwäche dazu verleiten lässt, das Falsche zu tun. Sondern böse zu sein, das hieße ja, dass man das Böse tut, nicht obwohl es böse ist, sondern weil es böse ist. Und das ist in der Tat etwas, was wir, glaube ich, was schwer wiederzuerkennen ist. Also ich glaube, die wenigsten Menschen würden sagen, ich kenne jemanden, der das Böse tut, weil es böse ist. Sondern die meisten Menschen sind doch entweder ideologisch verführt oder geisteskrank oder eben willensschwach. Und das ist in der Regel die Erklärung für unser mangelhaftes Verhalten und nicht irgendeine satanische menschliche Natur. Auch wenn wir natürlich immer zum Bösen neigen. Meine Großmutter hat immer gesagt, man ist so leicht verführt, man muss sich nur bemühen.
Na, wir können auch den Bankräuber nehmen. Also der macht ja etwas Böses, um für sich selbst, also da ist dann der Egoismus, etwas Gutes zu bewirken.
Richtig, aber die meisten Bankräuber haben auch natürlich eine Rechtfertigung, eine Entschuldigung dafür. Die sagen, mir geht's gerade schlecht, die da oben haben ja das Geld sowieso gestohlen, deswegen ist das so ungleich verteilt. Das schadet doch den Leuten nicht, das bezahlt die Versicherung und so weiter und so weiter. Also Bankräuber, die Banken ausrauben, weil es Menschen schadet, die gibt es ja eher selten.
Welche Arten von Strafen schrecken denn ab?
Das ist natürlich erstmal auch eine empirische Frage. Das heißt, da müsste man sich angucken, was funktioniert denn? Das muss auch nicht immer dasselbe sein. Grundsätzlich, da habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr so genau nachgelesen, aber grundsätzlich war mein Eindruck der wissenschaftlichen Forschung zu dieser Frage immer so ein bisschen, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dann neigen wir sozusagen intuitiv dazu, eine härtere und drakonische Bestrafung zu fordern. Nicht nur, weil wir sozusagen die Genugtuung suchen, sondern weil wir auch denken, wenn so und so viele Morde im Jahr passieren und für Mord gibt es 20 Jahre Knast, dann muss man eben 30 Jahre Knast androhen, um die Anzahl von Morden zu reduzieren. Und wir sehen empirisch, dass das häufig nicht so eine einfache Beziehung ist. Oft ist es so, dass es gar nicht die Härte der Strafe ist, die eine bessere abschreckende Wirkung hat, sondern die Gewissheit der Strafe. Das heißt, wenn man weiß, für mein Vergehen werde ich höchstwahrscheinlich gefunden und dann bestraft, wie hart auch immer die Strafe ist, das können 10 Stockschläge sein, dann hat das eine abschreckende Wirkung. Denn die meisten Verbrecher, sonst wären sie ja keine Verbrecher, hoffen und glauben ja, damit durchzukommen. Und wenn eben die Wahrscheinlichkeit, mit einer Straftat durchzukommen, einigermaßen tolerabel erscheint, dann sehen wir viel davon. Das ist überraschend unabhängig von der Härte der Strafe. Nicht ganz unabhängig vielleicht, aber überraschend unabhängig. Und ansonsten gibt es natürlich viele soziale Sanktionen auch in unserer Gesellschaft, die gar nicht vom Staat ausgeübt werden, sondern eben Reputation spielt eine große Rolle. Also dass sozial gut über einen gesprochen wird oder es wird umgekehrt, viel Verhalten wird auch durch Lästerei kontrolliert oder sowas. Ich will jetzt nicht das Lästern empfehlen, aber oft gibt es sozusagen in informellen Netzwerken und so im normalen alltäglichen sozialen Verkehr, ohne dass man gleich den Gendarm rufen muss gewissermaßen oder dass man die Gerichte bemühen muss, wird ganz viel Verhalten auch unter Kontrolle gehalten. Und das ist eigentlich ein Großteil der sozialen Sanktionen, die auch dafür zuständig sind, dass unsere Gesellschaft einigermaßen funktioniert. Und gleichzeitig muss man sich aber auch selbst daran erinnern, dass wir tendenziell dazu neigen, zu punitiv, sagt man manchmal, zu sein. Also zu hart und zu bereitwillig zu strafen.
Hannah Arendt zeigte ja auch mit der Banalität des Bösen, dass schreckliche Taten oft nicht aus dem Grundbösen allein entstehen, sondern oft aus trivialen Motiven, also einer Gedankenlosigkeit. Was überwiegt denn in uns? Das Gute oder das Böse?
Ich glaube schon, dass Hannah Arendt da recht hatte und dass es auch nicht nur eine sehr, sehr gelungene Formulierung von der Banalität des Bösen, sondern dass im Großen und Ganzen man keine Monster braucht, um monströse Dinge zu tun, sondern die allermeisten Menschen können durch relativ kleine Veränderungen wie Konformismus und so weiter dazu gebracht werden, Schreckliches zu tun. Also man stellt sich immer vor, dass die schrecklichsten Dinge von den schrecklichsten Menschen begangen werden. Aber das ist nicht so. Dass, wenn die externen Bedingungen so und so sind, auch Sie und ich zu Schlimmem fähig sind. So wie eben auch, wenn die externen Bedingungen dazu geeignet sind, Sie und ich zu sehr Gutem fähig sind.
Was prägt denn unser Verhalten? Also sind es die elterlichen Wertevorstellungen, die uns mitgegeben wurden?
Nein, wir wissen, dass der elterliche Einfluss sehr gering ist. Man glaubt, dass sogar von allen Einflussarten eigentlich der geringste. Natürlich ist viel auch angeborene Persönlichkeit und angeborene Fähigkeiten und andererseits übernimmt man viel von den sogenannten Peers, also Menschen, die einen umgeben, Freunde und Gleichaltrige und so weiter und so weiter. Und das ist das, was uns primär prägt, neben natürlich individuellen Erfahrungen, die auch nur wir machen, also Dinge, die uns zugestoßen sind und so weiter und so weiter. Das sind die prägenden Faktoren. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, Menschen sind überwiegend gut oder überwiegend böse. Wir haben einen Mix, wir haben ein Paket aus Eigenschaften. Mitgefühl und auch Rachsucht, Wut und Empörung, ein Gerechtigkeitssinn, Aggression, Disziplin, aber auch gleichzeitig Willensschwäche und so weiter und so weiter. Also ein Mix an guten und bösen Eigenschaften. Und es ist sehr, sehr, sehr ein Mix an potenziell guten und bösen Eigenschaften. Und je nachdem, was uns zustößt, zu welcher Zeit wir leben, in welcher Gesellschaft wir leben, in welcher historischen Epoche und in welcher Kultur wir leben, sind wir zu allem fähig, gewissermaßen. Und deswegen kann man nicht sagen, dass der Wesenskern des Menschen entweder überwiegend gut oder entweder überwiegend böse wäre.
Dann gehen wir mal ins Kleine und unsere eigene Peer Group. Guter Mensch sein, da sich beweisen und zeigen, was man in sich hat. Wie mache ich das denn im Kleinen?
Die beste Art und Weise, auch selbst ein gutes Leben zu führen, ist, wenn man anderen Menschen gegenüber moralisch erscheint. Und die beste Art und Weise, moralisch zu erscheinen, ist in aller Regel einfach wirklich moralisch gut sich zu verhalten. Das wird auch honoriert von anderen Menschen. führt dazu, dass andere Menschen gerne Zeit mit einem verbringen möchten, führt dazu, dass man auch selbst mehr Freude daran hat, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es sich auch noch für einen selbst auszahlt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.